Als Kommunikationschefin beim Deutschen Olympischen Sportbund ist Eva Wertmann nicht nur verantwortlich für die Außendarstellung des Verbandes, sie arbeitet auch mit daran, Athletinnen besser vor Hassnachrichten in den sozialen Medien zu schützen. Wir reden drüber in der aktuellen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 105 von Flutlicht an. Mein Name ist Mara Pfeiffer, ich bin immer noch die Person hinter diesem Podcast und bin wie sonst auch nicht alleine hier, sondern habe eine sehr tolle Gästin, nämlich Eva Wertmann. Herzlich willkommen, liebe Eva.
Ja, hallo, liebe Mara. Freut mich, dass ich da sein darf.
Ich freue mich auch sehr. Du bist seit fast 4 Jahren Head of Communications beim Deutschen Olympischen Sportbund, DOSB. Vielleicht mal als Einstiegsfrage, was machst du da genau? Also Kommunikation, klar, aber was bedeutet das in so einer Verbandsstruktur?
Ja, also ich kümmere mich um die Verbandskommunikation. Andere würden vielleicht auch Unternehmenskommunikation dazu sagen. Und wir im Team in der Verbandskommunikation kümmern uns eben um alle Themen, die im Verband aufkommen und die irgendwie auch nach außen kommuniziert werden müssen oder kommuniziert werden sollen. Da ist ganz viel Sportpolitik auch dabei. Mhm. Also wenn es zum Beispiel jetzt Anfang des Jahres auch um die Wahlen ging und dann um die Koalitionsverhandlungen, was soll in den Koalitionsvertrag rein und so weiter. Da sind wir als Dachverband, als Stimme des organisierten Sports natürlich auch aktiv gewesen. Das läuft dann über persönliche Gespräche einerseits, aber natürlich unterstützen wir da in der Kommunikation auch, um unsere Botschaften auch der Öffentlichkeit bekannt zu machen, was unsere Ziele sind, was unsere Forderungen sind und warum wir das so machen wollen.
Mhm. Spannend, dass du das direkt ansprichst. Komme ich nachher noch mal kurz drauf zurück. Habe ich nämlich auch 2, 3 Fragen notiert. Wir wollen heute einen großen Fokus legen im Gespräch auf den Schutz von AthletInnen vor Übergriffen in sozialen Medien. Darüber sind wir nämlich zuletzt in Kontakt gekommen. Und ich habe mich sehr gefreut, dass diese ganzen Vernetzungsnetzwerke neben Spam-E-Mails dann auch immer mal wieder echte Vernetzung zulassen. Das ist ja dann immer ein Highlight. Aber ich würde sagen, wir werfen vielleicht erstmal einen Blick auf deine Vita. Das ist nämlich ja auch immer spannend, wie landen Menschen eigentlich da, wo sie sind. Mhm. Du hast, wenn ich das richtig weiß, an der Sporthochschule Köln Sportwissenschaft, Medien und Kommunikation studiert, richtig?
Das ist korrekt, genau. Ich habe damals noch auf Diplom studiert, war, glaube ich, einer der letzten Jahrgänge und mit dem Schwerpunkt eben Medien und Kommunikation im Hauptstudium.
Und hattest du, als du da unterwegs warst im Studium, so eine Idee oder vielleicht sogar ein Ziel, wo du hin wolltest? Oder hast du dich erstmal rein studientechnisch halt in Themen gesetzt, die du spannend fandest?
Genau, also ich hatte immer schon eine sehr, sehr große Leidenschaft und Interesse für den Sport. Und mir war eigentlich klar, ich möchte im Sport und mit dem Sport arbeiten. Und ich hatte andererseits auch ein großes Interesse an den Medien, an Kommunikation und konnte das dann an der Sporthochschule vereinigen, sozusagen in dem Studiengang. Und dann war es so, dass ich gegen Ende des Studiums mir nochmal ein Semester Zeit genommen habe, um Praktika zu machen und mich ein bisschen umzugucken. Und da habe ich zum Beispiel ein Praktikum bei der Deutschen Welle gemacht, im Radio, aber auch ein Praktikum beim Internationalen Paralympischen Komitee. Und das hat mir damals so gut gefallen, also auch diese Verbandsarbeit, dass ich da dann weitergemacht habe. Erst als studentische Hilfskraft und dann habe ich da auch eine Stelle bekommen und bin fast 10 Jahre da geblieben.
Das habe ich gelesen, das fand ich auch spannend, also wie früh du da eingestiegen bist und dann auch tatsächlich eben als erster Job ja schon auch eine lange Zeit. Das ist vielleicht so ein bisschen eine Frage ums Eck, aber ich habe neulich auch ein Interview geführt, ein längeres mit zwei paralympischen Sportlerinnen. Und bei der Vorbereitung musste ich meinem Schreibprogramm erstmal beibringen, dass es das Wort paralympisch gibt. Da konnte es nämlich nichts mit anfangen. Jetzt ist es natürlich nicht ein absoluter gesellschaftlicher Gradmesser, aber was würdest du denn sagen, wo steht der paralympische Sport aktuell, was so die Anerkennung wirklich als Sport angeht und ein Blick weg von dem, ach Gottchen, die Armen, den man ja leider auch lange Zeit von Leuten hatte?
Ja, also ich finde, dass der paralympische Sport gerade in der jüngeren Vergangenheit eine wahnsinnige Entwicklung durchgemacht hat und auch in der Öffentlichkeit finde ich in großen Teilen mittlerweile, dass das anerkannt wird, was er ist, nämlich Hochleistungssport. Und das war, als ich angefangen habe beim IPC, da waren wir ungefähr 20 Leute im internationalen Dachverband für die Paralympics. Mittlerweile sind es, glaube ich, um die 120. Also es hat sich, sieht man auch, wie die Entwicklung da vorangeschritten ist. Und ich weiß auch noch damals, wenn wir bei Paralympics waren und auch mit Journalisten Kontakt hatten, da war sehr viel Aufklärungsarbeit notwendig. Und ich finde, da hat sich einiges getan, auch in der deutschen Medienlandschaft, in der deutschen Öffentlichkeit. Und das ist eine Entwicklung, die äußerst positiv ist, die sicherlich noch nicht am Ende angekommen ist. Also da gibt es schon noch einiges an Luft nach oben. Aber wenn ich das vergleiche mit 2007, 2008, als ich da angefangen habe, ist das schon ein Riesenschritt nach vorne.
Und die Aufgabe ist aber dann tatsächlich eben ein Stück weit auch diese Aufklärungsarbeit gewesen in der Kommunikation, würdest du das schon sagen? Also, dass man, dann musstet ihr dann, weiß ich nicht, filtert man dann auch mal bei Presseanfragen oder spricht mal mit KollegInnen und sagt also ein Gespräch mit dem Sportler oder der Sportlerin gerne, aber der Fokus ist aus unserer Sicht ein bisschen schwierig oder wie kann man das mitgestalten?
Naja, damals war überhaupt erstmal die Herausforderung, medial aufzutauchen. Ne? Also das war eigentlich eher so die Grundarbeit. Und dann im zweiten Schritt dann eben auch die Hinweise zu geben, hier, ne, derjenige ist eben nicht an den Rollstuhl gefesselt, ne, also er kämpft sich ins Leben zurück, ist ja auch so eine beliebte Formulierung. Wir hatten damals schon auch so Handouts, wo wir so klassische Formulierungen auch hatten, die wir auch Journalisten an die Hand gegeben haben, wo wir gesagt haben, hier die besser vermeiden in der Berichterstattung.
Das ist ja, wir sprechen ja nachher auch noch über die negativen Seiten sozialer Medien, aber das ist tatsächlich ein Punkt, wo ich so wahrnehme, dass die sozialen Medien auch so eine starke Selbstermächtigung sind, weil eben immer mehr Menschen mit Behinderung diese Themen auch selber total offensiv bearbeiten online. Also natürlich kann und darf es nicht ihre und schon gar nicht alleinige Aufgabe sein, aber wer das eben sich selber dazu entscheidet, ist ja total super. Und ich glaube, also da kann man wirklich jetzt nicht nur im Journalismus, sondern insgesamt unglaublich viel lernen tatsächlich.
Absolut, ja.
Du hast dann parallel die letzten anderthalb Jahre im Olympischen Pressekomitee gearbeitet und dann bist du zur Deutschen Triathlon-Union gegangen als Kommunikationschefin. Ich habe mich gefragt, ob das nicht eine krasse Umstellung war von einem Dachverband, der für so viele Sportarten zuständig ist, dann eben in einen Verband zu gehen, wo es tatsächlich, okay, gut, Triathlon sind jetzt streng genommen auch mehr als eine Einzelsportart, aber ist ja schon eine ganz andere Aufgabe, ein ganz anderer Schnack wahrscheinlich, oder?
Absolut. Also vielleicht zur Einordnung, die Aufgabe in der IOC Press Commission hieß es damals noch, mittlerweile heißt es IOC Press Committee. Das war ein Termin im Jahr und das war quasi so eine, das ist ein beratendes Gremium gewesen und das ist es auch immer noch. Und da bin ich quasi als IPC-Mitarbeiterin auch dazu entsandt worden, um so die paralympische Perspektive da auch mit einzubringen und was für uns quasi wichtig ist.
Ah, super spannend.
Genau, das ist parallel quasi gelaufen. Und genau, ich war dann eben im IPC an einem Punkt nach knapp 10 Jahren, wo ich dann auch gesagt habe, okay, wie will ich mich eigentlich persönlich auch nochmal weiterentwickeln? Und da waren die Optionen im IPC jetzt einfach nicht mehr gegeben, ne? Also auch in dem Bereich Kommunikation. Ich hatte einen Vorgesetzten, der saß da recht fest auch im Sattel und der hat das auch sehr gut gemacht. Und dann habe ich eben mich umgeguckt, was ich machen kann. Und ich bin dann bewusst den Schritt gegangen, quasi in den deutschen Sport hinein, in den deutschen organisierten Sport hinein, weil ich da auch Fuß fassen wollte in Deutschland. Weil ich war bis dahin eben auf internationaler Ebene unterwegs, aber so im deutschen Sport war ich noch nicht so wirklich gut vernetzt. Und deswegen war das auch ein bewusster Schritt, dahin zu gehen, um mich in Deutschland, im deutschen Sport gut zu vernetzen. Und dann eben zu gucken, was da die weiteren Möglichkeiten sind. Und das war eine total wertvolle und wichtige Zeit für mich. Es war ein relativ kleiner Verband, ein relativ junger Verband und dafür aber auch ein flexibler Verband, sage ich es mal, auch dynamisch, sodass mir da auch unter Kommunikation insgesamt wurde ein relativ hoher Stellenwert beigemessen, sodass wir da in dem kleinen Kommunikationsteam da auch einiges bewegen konnten in den ja, knapp 5 Jahren, in denen ich dann auch da war.
Und von dort bist du dann eben dahin gewechselt, wo du heute bist, nämlich zum DOSB. Was hat dich daran gereizt, dann in so einen großen Dachverband wieder zu gehen?
Ja, also irgendwie war das schon länger bei mir präsent, dass ich in Deutschland in dem Dachverband des deutschen Sports auch arbeiten möchte. Und als ich dann die Gelegenheit ergab, da musste ich mich einfach bewerben. Und das war auch wieder, also ich bin sportpolitisch sehr interessiert. Es ist aber auch so, der Punkt auch wieder ne, bei Olympischen Spielen auch irgendwo eine Rolle zu spielen, eine Rolle zu haben und das auch miterleben zu können, das hat natürlich auch einen Reiz ausgemacht.
Was ist eigentlich so dein eigener Sport, den du treibst?
Momentan zu wenig.
Das ist
Also ich
interessant. Was ist denn
genau,
das für
ich,
eine Sportart?
ja,
Zu
das
wenig.
ist zu wenig. Nee, ich versuche ab und zu so ein bisschen laufen zu gehen, bin aber eigentlich gar keine Ausdauersportlerin. Also ich habe früher Leichtathletik gemacht, da war eher Hürdensprint. Und ich habe Tennis gespielt, schaue auch immer noch leidenschaftlich gerne Tennis, also auch gerne mal bei irgendwelchen ATP oder WTA-Turnieren und so. Und versuche mich selbst so ein bisschen fit zu halten, ein bisschen joggen gehen. Hier im DUSB gibt es auch einen Fitnessraum, den ich ab und zu mal besuche. Genau, um da einfach so ein bisschen Ausgleich zu haben.
Okay, hätten wir das auch geklärt. Du bist tatsächlich als Nachfolgerin von Ulrike Spitz zum DOSB gekommen, die damals in Ruhestand gegangen ist, und hattest eine sehr kurze gemeinsame Zeit mit der Vorstandsvorsitzenden Veronika Rücker, die dann einen nicht ganz geräuschfreien Abgang hingelegt hat. Da musstest du ja schon relativ schnell im kalten Wasser schwimmen, oder? Wie macht man das, wenn man dann direkt kommunikativ auch vor so einer relativ großen Aufgabe in einem Verband steht?
Augen zu und durch, würde ich sagen. Ne? Nein, also klar, es ist ja bekannt, dass damals dieser November, in dem ich angefangen habe, wirklich sehr bewegt war beim DOSB, die Monate davor ja auch schon. Das heißt, ich wusste ja, dass es da Unruhe gibt. Und es war ja auch schon bekannt, dass der damalige Präsident Alfons Woermann dann nicht mehr antreten wird und dass es eine Wahl zum neuen Präsidenten geben wird in der Mitgliederversammlung, die dann Anfang Dezember stattfand. Was natürlich wahnsinnig geholfen hat, war, dass Ulrike Spitz diesen einen Monat noch da war. Na, also ich musste da nicht ganz alleine schwimmen lernen, sondern ich hatte da mit Uli da auch noch eine Unterstützung an der Seite und gemeinsam auch mit dem Team, das dann hier war, haben wir dann die Zeit auch überstanden und mit der Wahl des neuen Präsidenten und dann damals ja auch ab Februar gab es dann ja auch den neuen Vorstandsvorsitzenden. hat sich das dann alles wieder beruhigt. Aber klar, es ist erstmal, du kommst rein und musst erstmal mit so einer Herausforderung umgehen. Danach weißt du aber auch, okay, es hat irgendwie funktioniert und wir haben es gemeinsam geschafft und das gibt einem ja auch ein ganz gutes Gefühl.
So ein bisschen, aber wie dieses Meme, wo alles brennt und
Ja,
dann so, it's
it's fine.
fine.
Ja,
Genau.
this is fine.
Genau. Aber apropos brennen, ich habe sehr lachen müssen, als mich vorbereitet habe, weil es ja so der Klassiker ist mittlerweile, muss man leider sagen, und das ist eigentlich nicht zum Lachen, dass Themen auf so eine Art, ich würde ja noch nicht mal sagen, aus dem Ruder laufen, sondern von bestimmten Interessensgruppen so aus dem Ruder geschubst werden. Und vielleicht weißt du schon, worauf ich hinaus möchte.
Den Osterhitzeschutzplan.
Genau, das Grillverbot des DOSB. Wie könnt ihr nur? Kannst du vielleicht mal kurz einordnen, was ist da passiert? Wie überrascht warst du und wie fängt man es dann wieder ein?
Ja, also das war echt interessant. Ich glaube, ich habe dazu dann auch, glaube ich, auch noch einen LinkedIn-Post gemacht,
Genau.
wie das gelaufen ist. Also erstmal, der DUSB hat seit dem vergangenen Jahr schon einen Hitzeschutzplan. So, und es ist ja so, dass das Bundesgesundheitsministerium für verschiedene Bereiche Musterhitzeschutzpläne aufstellt. Und das BMG ist dann letztes Jahr auf uns zugegangen, weil sie unseren Hitzeschutzplan gesehen haben, haben gesagt, hey, wir wollen den mit euch und anderen Institutionen noch weiterentwickeln und den dann bei uns in die Musterhitzeschutzpläne aufnehmen. So, das heißt, dieses Ding gibt es schon seit über einem Jahr. Damals hat es keinen interessiert, muss man auch sagen. Und dann ist das eben weiterentwickelt, also ein bisschen angepasst worden. Das BMG hat das aufgenommen. Und dann war aber die Kommunikation dazu nicht so richtig abgestimmt. Also das BMG hat mehrere Pläne ja an dem einen Tag veröffentlicht. Und das aber eigentlich nur in das quasi eigene Netzwerk dann auch gestreut. Also es gab keine große Pressemeldung oder sonst irgendwie auch nicht mit uns abgestimmt, irgendwie eine Pressemeldung. So, und dann ist das irgendwie aufgegriffen worden. Ich glaube, es gibt auch noch ein Zitat der Ministerin dazu. Und ich glaube, die Welt ist dann irgendwie, also erst die Osnabrücker Zeitung und dann ist die Welt drauf aufgesprungen und hat eben in der Headline gemacht, hier Grill- und Alkoholverbot durch das Bundesgesundheitsministerium. Also wir waren da gar nicht erstmal mit drin, sondern es ging erstmal gegen das Ministerium, gegen die Ministerin. Aber nichtsdestotrotz ist der Sport betroffen und wir haben da ja auch daran mitgearbeitet. Und deswegen haben wir natürlich auch sehr viele Anfragen dazu bekommen. Also ich habe dann auch einige Radiointerviews gegeben, um das erstmal einzuordnen. Und dieser Plan beinhaltet einfach sinnvolle, hilfreiche Hinweise, wie Vereine und Verbände ihre Sportlerinnen und Sportler vor Hitzeschutz schützen können. Und das ist ganz viel gesunder Menschenverstand. Und ja, da steht auch drin, ne, man sollte an besonders heißen Tagen zumindest mal überlegen, ob man den Grill aufstellen will, um die Würstchen zu grillen, weil davor sind es dann ja mal locker 50, 60 Grad. Und ich persönlich würde auch nicht vor so einem Grill stehen wollen,
Nee.
wenn draußen 35 Grad sind. Aber es wurde, wir haben uns das dann auch mal so ein bisschen analysiert, es wurde von bestimmten Kreisen hochgepusht. Und es waren 2, 3 Tage sehr große Empörung und dann hatte es sich auch wieder beruhigt. Und jetzt vor ein paar Tagen hat der Münchner Merkur, hat sich bei ein paar bayerischen Vereinen umgehört und die haben das ganz gut eingeordnet, ne? Die haben gesagt, ja, da steht vieles drin, das können wir nutzen. Anderes kommt aber für uns vielleicht nicht in Frage. Und das ist auch okay. Es ist am Ende soll es eine Hilfestellung sein und keine Bevormundung, zu der es gemacht worden ist.
Ist ja total erstaunlich, dass die Springer-Medien und der gesunde Menschenverstand da mal wieder ein paar Kilometer auseinander lagen. Naja, aber spannend, wie diese Dinge sich dann entwickeln. Kommen wir doch mal auf ein großes Ereignis, was sich so langsam anbahnt, oder wie man ja mittlerweile im Sport unter anderem so schön sagt, die Road to,
Yes.
nämlich Mailand Cortina. Genau, wenn ihr in Richtung von Spielen schaut und arbeitet, dann kommt ja sicherlich ganz viel zusammen. Einmal könnte ich mir vorstellen, ist das eine sehr emotionale Angelegenheit für alle, die da dabei sein können. Dann möchte man wahrscheinlich so ein bisschen hinter die Kulissen schauen lassen. Es geht ja bestimmt auch darum, Geschichten rund um die AthletInnen zu erzählen, die zugänglich zu machen, gleichzeitig aber auch ein Stück weit zu schützen, weil sie eben in erster Linie SportlerInnen sind und sich darauf konzentrieren können sollen. Wie geht ihr in der Kommunikation das an? Gibt es da eine feste Strategie, die vor jedem Spielen wieder rausgeholt wird? Habt ihr vielleicht auch Medien, mit denen ihr da schon in einem engen Austausch seid vorher? Wie arbeitet ihr Anfragen ab? Gib uns doch mal so eine kleine Einweisung.
Also grundsätzlich ist es unser Ziel immer, die Athleten bekannter zu machen und ihnen eine Plattform zu bieten. Ja, und das passiert über vor allen Dingen über unsere Team Deutschland-Kanäle und da vielleicht auch noch mal zum Hintergrund. Die Team Deutschland-Kanäle werden bei uns von unserer Vermarktungsagentur Deutsche Sportmarketing bespielt. Und da arbeiten wir sehr, sehr eng zusammen. Also unsere Kommunikationsteams sind da sehr eng vernetzt. Und bei den Spielen sind wir dann gemeinsam vor Ort, um eben einerseits auf den eigenen Kanälen die Athleten im bestmöglichen Licht darzustellen, mit Medaillenmotiven, mit Behind-the-Scenes-Content, wie du schon gesagt hast, mit Interviews etc. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch die Arbeit mit den Journalistinnen und Journalisten enorm wichtig, um Interviews zu vermitteln, um Studiogäste für ARD, ZDF, Eurosport zu vermitteln. Und da ist dann wiederum die Arbeit mit den einzelnen Sportverbänden, Spitzensportverbänden auch enorm wichtig. Also die meisten haben selbst auch noch mal einen Pressesprecher vor Ort und wir sind da in sehr engem Kontakt und sehr eng abgestimmt. Das heißt, wenn bei uns eine Anfrage reinkommt für eine Sportlerin oder einen Sportler, dann gehen wir erstmal über den Pressesprecher des Verbandes und sagen, hier, die Anfrage ist da, wie sieht's aus, wann können wir das möglich machen? Und ich sag mal so, wir versuchen immer alles möglich zu machen, aber du hast das ja auch schon erwähnt, der Sport und die sportliche Leistung muss natürlich im Vordergrund stehen. Und das ist immer eine Balance, die man dann finden muss. Aber die meisten Athletinnen und Athleten bei Olympischen Spielen wollen auch mit Journalistinnen und Journalisten sprechen und sehen das auch als Chance für sich, da auch die Plattform zu nutzen.
Das wäre jetzt tatsächlich meine Anschlussfrage gewesen. Also macht man da vorher sowas wie eine Abfrage? Was macht ihr? Worauf habt ihr Lust und was schließt ihr aus? Oder macht man sich das dann einfach, also oder fragt man das dann einfach immer im Einzelfall, wenn es halt wirklich eine konkrete Anfrage gibt? Weil ich könnte mir vorstellen, man versucht ja vielleicht auch ein bisschen SportlerInnen, die jetzt noch nicht so eine riesen Reichweite haben oder die nicht automatisch, es gibt ja so die üblichen Verdächtigen, die vielleicht eher angefragt werden, aber vermutlich versucht man ja auch die, die nicht automatisch angefragt werden, noch ein bisschen ja, mehr ins Licht zu ziehen, oder?
Genau, das versuchen wir schon. Das ist nicht so einfach, weil, wie du sagst, ne, das Interesse liegt dann meistens bald auf denen, die schon bekannt sind. Aber dann kommt es auch immer auf die Geschichte drauf an, der Sportlerin oder des Sportlers. Und wie gesagt, auch immer auf die Verbände, ne? Also wir sprechen dann mit den Pressesprechern, sagen hier, weiß ich nicht, ARD hätte gerne einen Sportlerin oder einen Sportler von euch, am liebsten den und den. Und dann sagt der Verband vielleicht, ja, der hat schon so viel gemacht, könnt ihr den anderen anbieten? Und dann machen wir das und dann funktioniert das meistens auch.
Okay.
Aber es ist immer von Fall zu Fall und es wird nichts von vornherein ausgeschlossen, aber wir Wir kriegen natürlich eine Rückmeldung, wann sind Trainingszeiten, wann sind Slots, wo man was machen könnte, etc., dass man da ungefähre Vorstellungen hat.
Und schauen wir doch mal auf das Thema soziale Medien. Wir haben das ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen und du hast jetzt gerade noch mal gesagt, es geht natürlich darum, da möglichst viel Positives über die AthletInnen zeigen und berichten zu können während der Spiele oder auch im Vorfeld der Spiele sicherlich. Jetzt haben die sozialen Medien eben viele positive Seiten, aber auch viele unschöne und negative Seiten, zu denen unter anderem gehört, dass Leute da häufig aus der Anonymität heraus, aber gar nicht mal immer und unbedingt, eben, ich sag mal, ihren Frust aufs Leben an irgendwelchen öffentlichen Personen auslassen oder auch ihre kruden Einstellungen da zum Besten geben mit Hasskommentaren, mit diskriminierenden Kommentaren, sowohl eigenen Postings als eben auch Reaktionen auf Sachen, die ihr macht. Vielleicht erstmal die Frage, hast du so ein bisschen so einerseits ein Gefühl, andererseits vielleicht sogar Zahlen dazu. Wie hat sich das in den letzten Jahren verändert? Hat das so zugenommen, wie einem das manchmal vorkommt? Oder ist der, trügt der Eindruck? Was kannst du dazu sagen?
Also ich hab keine belastbaren Zahlen. Ich glaube, was sich verändert hat in den vergangenen Jahren, dass Athletinnen und Athleten das mittlerweile öffentlich machen, was sie da an Hasskommentaren auch erleiden müssen, ne? Also ich kann mich erinnern, Eva Liss, eine Tennisspielerin, ist da mal sehr offensiv an die Öffentlichkeit gegangen. Dann rund um die U17 Fußball WM oder EM im vergangenen Jahr oder 2023 war das, glaube ich, ist das ja, da ist ja auch der DFB sehr offensiv damit umgegangen. Also ich glaube, der Umgang damit hat sich verändert und somit ist es einfach auch präsenter in der Öffentlichkeit, dass es hier ein ganz großes Problem gibt, mit dem wir umgehen müssen.
Und ein Teil eures Umgangs ist eine Kooperation mit der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität, ZIT, der Generalstaatsanwaltschaft. Und zwar in Form unter anderem eines Hate Speech Monitorings. Kannst du das mal ein bisschen erklären? Also wie arbeitet ihr generell mit denen zusammen und wie sieht dieses Monitoring aus?
Genau, also generell unsere Aktivitäten sind quasi zweigeteilt. Wir haben einerseits diese Kooperation mit der Generalstaatsanwaltschaft, dass wir eben, wenn wir Vorfälle auch mitbekommen, dass wir die auch an die Staatsanwaltschaft weitergeben zur Prüfung. Und das andere ist, dass wir mit einem anderen Dienstleister zusammenarbeiten, also mit zwei anderen, das sind Sportradar und Arwen, um dieses Monitoring zu machen. Und das haben wir für die Spiele von Paris erstmals eingeführt und gemacht und den Athletinnen und Athleten angeboten und auch für unsere eigenen Kanäle aufgesetzt. Und da geht es eben darum, es ist ein Filter, der mit KI arbeitet. Die KI wird gefüttert mit bestimmten Begriffen, die man quasi die sie quasi rausfiltern soll. Ist auch nach bestimmten Kategorien unterteilt, Rassismus, sexualisierte Begriffe etc. Dann kann man sich als Athlet, Athletin dafür anmelden. Also man muss sich auch selbst dafür anmelden, weil man quasi Zugriff auf die Kanäle gibt. Und dann läuft das automatisiert ab. Und der Filter greift quasi in Echtzeit ein. Der merkt, da ist was, da ist ein Kommentar gepostet worden, der rausgefiltert werden soll. Und dann macht er das sofort, sodass der gar nicht erst erscheint auf den Kanälen des Athleten. Und derjenige, der aber gepostet hat, denkt, es ist veröffentlicht worden. Und im Background wird aber dieser Kommentar dann gespeichert. Und dann ist man eben nochmal durchgegangen, geguckt, auch nach Paris, okay, was halten wir für justiziabel, was nicht. Wir haben da vorher einen Workshop bekommen mit der ZIT, um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist überhaupt justiziabel. Und Genau, dann hatten wir in Paris, glaube ich, am Ende um die 300 Kommentare nochmal an die Staatsanwaltschaft weitergegeben zur Prüfung.
Und Kommentare bedeutet eben tatsächlich, also es sind ausschließlich Reaktionen auf Beiträge, ne? Also es ist nicht so, dass da irgendwie eigenständige Postings irgendwie durchsucht werden.
Nee, genau, das sind Reaktionen auf Beiträge. Deswegen muss man sich quasi dafür auch anmelden mit seinen Kanälen, damit das System das überhaupt mitbekommt, ne? Dass da was passiert ist.
Kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie das von den SportlerInnen angenommen wird? Sind die da froh drüber? Gibt es vielleicht auch welche, die sagen, nee, brauche ich nicht oder habe ich keine Lust zu? Oder welche Erfahrungen habt ihr da gemacht?
Genau, also wir haben in Paris die Erfahrung gemacht, dass es noch sehr wenige genutzt haben. Ja, also am Ende in einem niedrigen zweistelligen Bereich.
Und
So.
trotzdem hattet ihr 300 justiziable Kommentare. Das muss man ja auch mal erstmal ins
Ja,
Verhältnis
also wir
setzen.
hatten, ich guck mir gerade noch mal die Zahlen an. Also es wurden fast 4000 Kommentare automatisch ausgeblendet und davon haben wir eben 300 dann weitergegeben.
Wenn das nur so wenige SportlerInnen genutzt haben, ist das ja schon eine krasse Zahl eigentlich, ne?
Das finde ich, genau, das ist schon eine krasse Zahl. Und also wir haben unsere eigenen Kanäle da auch mit drin gehabt. Da hatten wir vor allen Dingen rund um die Bekanntgabe der Fahnenträger. Dennis Schröder war ja einer der Fahnenträger. Hatten wir da einiges, was rausgefiltert worden ist. Und dann zum Beispiel, weil du eben auch gefragt hast, finden das Athleten gut oder nicht? Die meisten finden es gut. Wir müssen aber noch mehr Athleten damit erreichen, dass sie überhaupt wissen, dass es das gibt. Ne? Da haben wir Nachholbedarf. Das ist einer unserer Erkenntnisse aus Paris gewesen, dass wir noch intensiver an die Athleten rangehen müssen, aber auch an die Verbände oder auch an die Managements der Athleten und dass den Service anbieten müssen. Ich hatte es aber auch in Paris, dass mir Athleten gesagt haben, ja, haben wir gesehen, aber brauche ich ja nicht, betrifft mich ja nicht. Das Ding ist aber, es kann jeden betreffen, weil man weiß am Ende nicht, was triggert. Wir hatten den einen Fall in Paris, dass es war ein Hockeyspiel und Guido Pellat, der argentinische Wurzeln hat, hat gegen Argentinien das entscheidende Tor geschossen und hat dann aus Argentinien einen Shitstorm bekommen auf seinen Kanälen. Und dann haben wir eben kurzfristig, haben wir dann mit ihm gemeinsam den Filter angeschaltet, sodass sich das dann auch relativ schnell beruhigt hat. Aber ne, ich hatte vorher auch Kontakt mit der Hockeymannschaft und da war schon so die Einstellung, ja, uns betrifft das ja nicht. Aber es geht halt nicht nur um Rassismus oder es geht nicht nur um Sexismus, sondern es geht auch darum, wenn man vielleicht nicht das Spielergebnis bekommen hat, das man wollte. Ja, deswegen, es kann halt, eigentlich kann es jeden treffen.
Ja, das fürchte ich ehrlich gesagt auch, so wie die Leute da unterwegs sind teilweise. Könnt ihr denn, was so eine Eingriffsschwelle von dem Monitoring angeht oder auch bestimmte Begrifflichkeiten Einfluss nehmen oder ist das einfach fix, bekommt ihr quasi so in Anführungszeichen angeliefert und fertig?
Nee, das ist mit uns gemeinsam entwickelt. Also wir haben da Input gegeben, was gefiltert werden soll und was nicht. Und das können wir auch immer noch weiter anpassen. Ja, also gerade wenn es dann hier mit dem Hockey-Beispiel, da waren dann natürlich Dinge drin, die wir vorher nicht auf dem Schirm hatten. Und dann haben wir das System quasi weiter trainiert und darauf angepasst.
Und jetzt hast du ja gesagt, ihr habt eben neben der Kooperation mit der CIT und der Generalstaatsanwaltschaft dann bei denen ihr melden könnt für das Hate Speech Monitoring ja die Kooperation eben mit zwei Anbietern. Aber Kooperation bedeutet in dem Fall schon, ihr seid deren Kunde, oder? Also das heißt, das ist ein kostenpflichtiger Dienst.
Das ist richtig. Also wir investieren da auch Geld, um da die Athleten und ihre mentale Gesundheit auch zu schützen.
Und Geld ist ja dann aber schon auch immer ein Thema, weil man könnte ja sagen, man macht solche Filter einfach prinzipiell. Also die Athletinnen bekommen die zur Verfügung gestellt und die laufen einfach durch. Aber das ist nicht so, oder? Das ist immer zeitlich begrenzt rund um die Spiele.
Genau, also wir bieten das für die Spiele an, weil, und das ist jetzt auch nochmal für den Hintergrund gut zu wissen, als DOSB oder als nationales olympisches Komitee sind wir ja nur während der Spiele für die Athletinnen und Athleten auch verantwortlich. Ne? Also nur dann sind wir quasi auch, wir nominieren sie zu den Spielen, wir entsenden sie zu den Spielen und da sind wir für sie verantwortlich. Das heißt, zwischen den Spielen liegt dann die Verantwortlichkeit wieder eigentlich bei den Verbänden.
Das heißt dann, wenn man das jetzt weiterdenken wollen würde, dann müssten im Prinzip die Verbände sich überlegen, in der restlichen Zeit das vielleicht anzubieten für ihre
Genau,
SportlerInnen.
also wir haben halt, wir haben im letzten Jahr gesagt, wir machen jetzt mal hier einen Startschuss und wir probieren das aus. Und wir sind nach Paris zu dem Ergebnis gekommen, wir wollen das auch für Mailand und danach fortfolgend anbieten. Und wir sind aber auch mit dem einen oder anderen Verband in Kontakt, die bei uns schon nachgefragt haben, hier, wie hat das eigentlich funktioniert und wie ist das eigentlich auch mit den Anbietern und könnt ihr mal einen Kontakt herstellen? Also da entwickelt sich gerade was, und es ist noch nicht abzusehen, wo es am Ende hinführt, aber wir wollten auf jeden Fall diese Initialzündung auch geben und auch zeigen, dass es Tools gibt, mit denen man handeln kann. Ja, weil oftmals ist ja so dieses Gefühl der Hilflosigkeit, aber da kann man handeln und sich aktiv auch einsetzen.
Was ich mich gefragt habe, das ist ja eigentlich ein total spannendes Thema. Und womöglich liegt es dann auch an mir. Also ich hatte beispielsweise das bei der FIFA mitbekommen, dass das recht offensiv kommuniziert wurde, dass eben mit solchen Filtern jetzt gearbeitet wird. Aber ihr habt jetzt so rund um die Olympischen Spiele da von euch aus nicht so ein Riesenthema draus gemacht, oder? Habe ich es nur nicht mitbekommen?
Also wir haben es schon versucht, sagen wir es mal so.
Okay.
Wir haben letztes Jahr im Mai gab es eine Pressekonferenz gemeinsam mit DFB, DFL und eben dem ZIT.
Genau, das ist auch das, woran ich mich erinnere, ja.
Genau, und wir haben im Juli also Anfang Juli 24, haben wir dann auch noch mal Pressearbeit gemacht, eben mit dem konkreten Filter, wie der funktioniert, etc. Wir haben auch versucht, das bei verschiedenen Medien zu platzieren. Ich glaube, die FAZ hat auch mal was dazu gemacht. Aber die ganz große Durchdringung hatten wir bisher damit nicht. Da würde ich deiner Beobachtung gar nicht widersprechen können.
Ich erinnere mich an diese Dreier-PK und auch, dass es eben sehr klar mit den Erlebnissen bei dem U17-Turnier in Verbindung gebracht wurde, dass man gesagt hat, das war so ein Punkt, wo man gemerkt hat, wir müssen jetzt auch selber aktiv werden für den Schutz der AthletInnen. Ich fände es ganz spannend, müssen wir uns vielleicht mal auf Wiedervorlage legen, wie sich es dann jetzt bei euch auch weiterentwickelt, für die nächsten Spiele. Also ob es dann vielleicht auch noch intensiver, angenommen wird, von SportlerInnen, weil, das ja natürlich, auch einen Unterschied macht. Und wenn man dann, also klar, das ist dann was, was als Thema mal irgendwie aufgeploppt ist, aber wenn man es eben zuletzt auch wieder mitbekommen hat, bei Turnieren, dann war halt einfach auch sehr, sehr viel, auch was die Athletinnen selber erzählt haben, worunter sie eben zu leiden hatten und was da an Hass kommt. Und dann hat man ja, wenn man so draufschaut, schon auch das Bedürfnis, dass das einfach für die Sportlerinnen noch stärker in der Kommunikation ankommt, weil ja wirklich, wie du gesagt hast, ne, man hat dann plötzlich eine Handlungsoption und das gibt ja jemandem, der so in der Öffentlichkeit steht, dann schon auch die Möglichkeit, wieder mehr Energie für das zu verwenden, worum es eigentlich geht und sich nicht über solche Themen Gedanken machen zu müssen.
Und sich da nicht runterziehen zu lassen.
Ja.
Ne? Und wie ich schon gesagt habe, also unser erstes Ziel ist es jetzt, dass vor allen Dingen bei den Athletinnen und Athleten, die nach Mailand und Cortina fahren, bekannter zu machen und die auch wirklich zu erreichen mit dem Angebot, um da auch die Quote hochzufahren, wer das am Ende auch nutzt. Und dann auch noch mehr mit den Erfahrungen, noch besser mit den Erfahrungswerten dann auch wieder weiterarbeiten zu können.
Und gleichzeitig wäre meine Frage noch, also so ein Filter ist als so ein Als so ein Fallschirm und als so ein Notfalltool, ja, was total Hilfreiches und Tolles. Er ändert aber ja natürlich nichts auf der Absenderinnenseite, ne? Also die Leute, die diese Sachen so schreiben, die machen das weiterhin. Wie kann man denn vielleicht parallel zu der Arbeit mit diesen Filtern aus dem Sport heraus auch noch mal stärker, ja, so in diese gesellschaftliche Stimmung positiv reinkommen, die sich ja schon in den letzten Jahren auch noch mal verschärft hat auf eine Art.
Ja, nee, absolut. Also da sind wir dann am Ende natürlich wieder bei einer Art Kampagne.
Ja.
Ich glaube, da gibt es ja auch viele und ausreichend und aber da auch nochmal einen positiven Anstoß zu geben und zu sagen, hey, geht ordentlich miteinander um. Also platt gesagt, seid nett zueinander. Das ist sicherlich was, wo wir als Sport auch nochmal Kräfte bündeln können. Ja, das nochmal anzugehen. Und eine andere Initiative, das ist auch gemeinsam mit der ZIT und DFB und DFL entstanden letztes Jahr, dass man eben an die Politik auch appelliert hat, es möglich zu machen, also ich muss ein bisschen weiter ausholen. Aktuell ist es so, wenn es einen justiziablen Inhalt gegen einen Athleten gab, dann geben wir den zwar weiter, aber am Ende muss der Athlet oder die Athletin den Strafantrag stellen. Und das ist ja immer schon noch mal eine gewisse Hürde, ja, sowas zu machen. Aber solange der Strafantrag nicht gestellt ist, kann die Staatsanwaltschaft dann letztendlich das auch nicht verfolgen. Das ist bei Politikern in Deutschland mittlerweile anders. Da braucht es diesen Strafantrag seitens des Politikers nicht mehr. Da hat man vor einigen Jahren das Gesetz entsprechend geändert. So, und jetzt gibt es eben die Initiative. Und ich meine, auch die Justizministerkonferenz hat das Thema auch schon aufgegriffen, dass man sagt, wenn Athletinnen und Athleten für Deutschland starten und auch davon betroffen sind, dann sollte man sie im Endeffekt so behandeln wie Politiker, weil sie ja auch Repräsentanten des Staates sind in dem Moment, sodass sie nicht mehr selbst diesen Strafantrag stellen müssen. Das ist aber eine politische Entscheidung, für die wir lobbyieren können, aber die natürlich nicht in unserer, die wir nicht selbst umsetzen können.
Aber das ist
Aber da gibt
ja.
es auch schon positive Signale. Justizministerkonferenz hat da auch ans BMJ entsprechend appelliert. Da muss man mal gucken, wie sich das weiterentwickelt.
Das ist echt ein sehr spannendes Thema auch. Und du hast schon angesprochen, sowohl dein Interesse an Sportpolitik als auch dann natürlich immer so die Politik im Sport. Und hast auch am Anfang der Folge gesagt oder hingewiesen auf die Kampagne, die ihr zur vorgezogenen Bundestagswahl gemacht habt. Hör auf deinen Sport, Kreuz für Demokratie war das ja damals. Ich fand das ja schon bemerkenswert. Also in meiner Wahrnehmung war das eine also absolut notwendig und begrüßenswerte, aber schon ungewohnt deutliche Positionierung von einem Verband. Wie hast du das in der Vorbereitung oder in der Entscheidungsfindung empfunden? War das sehr schnell klar, dass man gesagt hat, sowas brauchen wir jetzt?
Ja, zur Genese dieser Kampagne, die ist entstanden also im Februar vergangenen Jahres. Ne? Also als es die Wannsee-Konferenz ist das falsche Wort, aber du
Ich
weißt, was ich
genau.
meine, die Korrektivberichterstattung
Ja.
gab und dann gab es da auch die sehr beeindruckende Protestwelle im ganzen Land. Und wir haben da eben auch gesagt, wir als Sport mit unseren Werten, die uns immanent sind, müssen uns gegen Menschenfeindlichkeit positionieren und für die Demokratie. Und da ist schon diese Kampagne entstanden, Hör auf deinen Sport. Auch wir wollten auch bewusst die Sportgeräte sprechen lassen, weil das, ne, also Menschen, es gibt genügend Kampagnen, wo Gesichter abgebildet sind, die für die Demokratie werben, aber das war mal was anderes, ne, ein anderer Ansatz. Und dann haben wir das im Mai 24 gelauncht und haben dann aber gesagt, Ende des Jahres, wir brauchen jetzt noch mal was für die Bundestagswahl, für die vorgezogene, und haben dann eben so ein bisschen weiterentwickelt, wirklich auch mit dem Wahlaufruf, zu sagen, hier geht zur Wahl und setzt das Kreuz für Demokratie. Und das ist natürlich, was wir nicht machen können. Wir können nicht für die eine oder für die andere Partei oder gegen die eine und gegen die andere Partei werben, weil das dürfen wir nicht als gemeinnütziger Verein. Ja, und dann haben wir eben quasi diesen Weg genutzt.
Über die Werte.
Über die Werte, so ist es.
Ja, weil der Sport kann schützen, um dann irgendwie auch selbst geschützt zu bleiben, hoffentlich. Eine letzte kleine Thematik, was ich auch noch ganz spannend fand. Es ist in der Kommunikation, ich sag mal, weniger unüblich als in anderen Positionen, dass auch Frauen im Sport tatsächlich in der allerersten Reihe sind. Und du hast in der Vergangenheit auch schon gesprochen, wenn es um das Thema Women in Sport, Female Leadership in Sport geht. Ist das was dir auch ein Anliegen ist, da so ein bisschen den Weg auch frei zu machen für andere? Hast du das selber als einen widerständigen Weg empfunden oder wie ist da deine Haltung?
Also es ist mir definitiv ein Anliegen. Ich muss sagen, für mich persönlich habe ich es nicht als widerständigen Weg empfunden. Ich hatte, glaube ich, aber auch Glück in den Positionen oder in den Stationen, die ich durchlaufen bin, und hatte da auch immer gerade auch beim IPC auch Vorbilder, die mich da gut begleitet haben auf dem Weg. Ne? Und jetzt auch hier beim DOSB mit Uli Spitz als meine Vorgängerin, das hat sicherlich auch einfacher gemacht für mich. Aber klar, das ist mir definitiv ein Anliegen. Und was mir auch ein Anliegen ist, und ich finde leider, oder ich habe in den vergangenen knapp 4 Jahren, seit ich hier bin, noch nicht genügend Zeit dafür gefunden, aber das Thema Frauen im Sportjournalismus ist mir halt auch wichtig, weil ich glaube oder ich finde, es gibt aktuell zu wenig Frauen im Sportjournalismus. Und das sehen wir auch immer wieder an den Akkreditierungszahlen bei den Olympischen Spielen. Und da habe ich mir eigentlich vorgenommen, da auch aktiver zu werden, um da auch zum Beispiel gemeinsam mit dem VDS, mit dem wir ja zusammenarbeiten, Verband Deutscher Sportjournalisten, da Angebote zu machen, um Frauen, mehr Frauen zu ermutigen, auch in den Sportjournalismus reinzugehen. Und ich finde, es gibt super viele total positive Beispiele. Ich habe jetzt erst gelesen, dass beim Tagesspiegel jetzt Inga Hoffmann die Leitung übertragen bekommen hat. Und ich finde, da kann es noch mehr geben von den Beispielen.
Ja, da rennst du bei mir offene Türen ein. Es sind aber auch, würde ich mal sagen, von den Kolleginnen, die es gibt, gar nicht mal so viele im VDS dann organisiert. Da habe ich jetzt auch gerade wieder drüber nachgedacht, neulich, als die Wahl zur Fußballerin des Jahres abgehalten wurde. Da sind also ich glaube, die Zahlen, wie viele Journalistinnen es im Sport wirklich gibt, sind noch mal weniger schlecht, als wenn man dann drauf schaut und wie viele von denen sind dann wiederum auch im
Im
VDS
Verband, ja.
organisiert. Weil das ja auch so ein bisschen eine andere Verbandsstruktur ist als jetzt zum Beispiel DJU oder DJV, weil der VDS ja dieses Empfehlungssystem hat. Und ich glaube ehrlicherweise, das ist manchen einfach zu doof.
Okay, ja, genau. So tief bin ich da gar nicht drin. Also das wusste ich jetzt auch nicht mit dem Empfehlungssystem, weil ich nicht Mitglied in irgendeinem Verband bin. Aber ein total spannendes Thema, über das wir uns ja auch noch mal austauschen können
Genau,
bei
das heißt,
Gelegenheit.
ja, ich würde sagen, sowohl am Mikro als auch einfach so legen wir uns gegenseitig super gerne auf Wiedervorlage. Und für heute, liebe Eva, würde ich dir einfach mal ganz, ganz herzlich danken für deine Zeit und für deine spannenden Einblicke.
Ja, sehr gerne und hat mich gefreut. Schön, dass ich heute mit dir sprechen durfte und ja, bis zum nächsten Mal.
Genau. Und euch, liebe HörerInnen, sage ich auch bis zum nächsten Mal. Das war unsere zweite August-Folge und auch die zweite Folge nach der kleinen Sommerpause. Im September geht's gewohnterweise hier weiter. Bis dahin genießt noch, wenn das euer Ding ist, die heißen Tage. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Passt auf euch und aufeinander auf. Ciao!